So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grid
hallo,
Design
hallo.
Als Podcast. Mir gegenüber sitzt
Rüdiger Quass von Dein und da direkt gegenüber
ist Ralf Beuker, das ist meine Wenigkeit. Dies ist eine quasi Sonderausgabe, die sich, wir haben sie The Vacation Edit, die erträgliche Leichtigkeit des Designs genannt. Aber wir fühlen uns natürlich verpflichtet, die Bedeutung hinter Grid zu erläutern. Dieses Mal steht Grid für G.
G wie Gurlaub.
Ach, genau, Gurlaub, ein bekanntes Gurlaub. Wort, genau. R wie
Remembering.
A, I wie
Inspiration.
Und D wie
Damals.
Damals. So, und jetzt wollen wir auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der diesmaligen Folge.
Von Grid.
Von Grid.
Design als Podcast.
Design als Podcast.
Hallo, das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Folge mittlerweile.
Ja, also die dritte Folge der zweiten Staffel.
Okay.
Ich bin da der Buchhalter.
So. Wunderbar. Man wundert sich, wie viel das mittlerweile schon ist. Auf gefühlt ist es schon viel.
Da muss man jetzt einige Menschen auch wieder dran erinnern, weil da fällt mir ein, wo wir uns noch multiplizieren wollten.
Multiplizieren?
Weißt du jetzt nicht, ne?
Nee, weiß ich gar nicht.
Können wir nachher offline machen.
Okay, können wir dann offline machen. Aber bevor wir anfangen, ich wollte nochmal Danke sagen und zwar...
Schon wieder?
Ja, doch, tatsächlich. Es hat sich auf den letzten Podcast Philipp Seefeld gemeldet, der auch ein ehemaliger der MSD, weil ich ja erwähnt habe, dass ich ein großer Fan des Filmes Seven
Was
bin.
Was macht er denn heute? Das ist doch viel wichtiger.
Ja, immer noch Bewegtbild, Illustration, all diese Dinge.
Ah, okay. Also Philipp Seefeld, Bewegtbild, Illustration, für die, genau. Die jetzt mal schnell googeln wollen.
Genau.
So Product Placement.
Der mir weitergeholfen hat, weil ich damals gesagt habe, ich hatte der Vorspann des Filmes Seven so wahnsinnig fasziniert und ich gar nicht wüsste, von wem der eigentlich gemacht wurde. Und er hat mir geschrieben, dass es tatsächlich Kyle Cooper ist. Und ja, ich weiß, du kommst gleich drauf. Wollte nur kurz erwähnen.
Ich weiß da was.
Ich wollte kurz erwähnen, ja. Dass er mich deswegen auch angeschrieben hat, weil dieser Vorspann ihn wohl auch in die Richtung Bewegtbild getrieben hat. Weil er das damals gesehen hat und gesagt hat, boah, will ich auch. Und er sich dann da extrem für
welcher Film war das denn jetzt nochmal? Habe ich schon wieder nicht aufgehört? Seven, ne?
Seven mit also, Brad Pitt.
Ah, okay. Ich höre immer nur Brad Pitt.
Aber Kyle Cooper. Du kennst Kyle Cooper.
Kyle Cooper habe ich kennengelernt. Genau, jetzt wissen, was die Welt nicht wissen will, aber was erzählt werden muss. Ich habe Kyle Cooper tatsächlich Ende der 90er Jahre in Pasadena am Art Center College, wo ich weiß gar nicht, ob ich da einen Vortrag gehalten habe oder nicht, muss ich mal recherchieren. Auf jeden Fall kam da ein junger Mann, Kyle Cooper hieß der, und der wurde vorgestellt als der Rising Star der Trailer und so weiter. Und
hat sich bewahrheitet.
Ja, ja, und der hat da auch so ein paar Sachen gezeigt, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so populär waren, weil er ja gerade ein Rising Star war. Aber so schließt sich der Kreis des Lebens. Man trifft sich immer zweimal.
Nicht nur das, sondern ja. Es gibt ja auch so eine Theorie, dass man, glaube ich, über zwei Personen irgendwie alle Menschen dieser Welt kennt oder so.
Irgendwie das the second degree of separation oder sowas heißt diese
kommen
Theorie.
Kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Mit Rob Lowe wird das immer in Verbindung gebracht. Dass man über zwei Ecken mit Rob Lowe nicht verwandt ist, sondern den kennt.
Okay, dann da kommen wir heute auch nochmal drauf, weil über zwei Ecken habe ich tatsächlich Bezug zu einer Künstlerin, zu einer musikalischen Künstlerin, zu der wir gleich noch kommen.
Ach so, genau, weil wir haben ja heute ein Thema. Also wir haben uns irgendwann überlegt, was wir hängen ja in diesem Semester, also für die Nicht-Hochschulangehörigen, wir haben ja immer so die Idee, dass wir drei Folgen pro Semester machen. Wir hängen so ein bisschen hinterher, aber wir sind noch knapp drin quasi im Semester. Und ich weiß gar nicht, irgendwie ist mir so randommäßig mal eingefallen von Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Mhm. Ein sehr schönes Buch, auch ein sehr schöner Film mit Daniel Day-Lewis und Juliette Binoche, glaube ich. Aber ich wollte jetzt nicht ins Schwärmen geraten. Auf jeden Fall, aber eigentlich ein sehr trauriger Film. Und beim Stichwort traurig ist mir dann Design eingefallen. So. Mhm. Nein, weil ich meine, wir tauschen uns ja immer mal wieder aus, hin und wieder.
Hin und wieder.
Und da ist mir zumindest aufgefallen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Designer Design mit so viel Bedeutung, die es ja auch hat, aufladen, aber dass das manchmal so kippt. Also das wird so nihilistisch so ein bisschen und manchmal so, ich will nicht sagen negativ, aber Designer und Designerinnen bürden sich manchmal einfach die alle Last der Welt auf sich. Und
okay.
Wieso okay?
Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt
geht. Das ist schon die Richtung.
Okay. Achso,
du wartest jetzt drauf. Dass, nein, auf jeden Fall. Und da habe ich mir überlegt, in Analogie eigentlich die erträgliche Leichtigkeit des Designs.
Jetzt haben wir es.
Ist mir dann eingefallen. Und in dem Zusammenhang, weil wir uns ja noch, okay, diejenigen, die verreist sind, vielleicht nicht im Gürtel Köln, Münster oder so, da war kein Sommer oder da war der Sommer irgendwie nur ganz kurz, haben wir uns überlegt, eine Vacation-Edit zu machen, also so eine Sommeredition.
Eine Summer-Special.
Genau, und Sommer ist ja zumindest in meinen Erinnerungen eigentlich mit Leichtigkeit verbunden, mit Wärme, mit schönen Dingen.
Mit Musik.
Und natürlich mit Musik. Und weil wir natürlich, die Engländer sagen, zwei Old Farts sind, haben wir natürlich in unserer Erinnerungskiste gekramt. Und das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man natürlich rückblickend Dinge verklärt, was ja auch wichtig ist. Also sie sich manchmal auch ein bisschen schönredet. Und B, vielleicht so im Rückblick mit Musik Dinge verbindet.
Ja, wir haben ja noch im Forum Gestaltung die Vortragsreihe Per Anhalter durch die Galaxis, wo wir eigentlich immer Bezug nehmen zu kulturellen, politischen Ereignissen und gucken, was in der Zeit auch an Kommunikation und Grafik geschehen ist.
Ja, aber da müssen wir uns ja immer zusammenreißen, damit wir nicht lustige Videos zeigen.
Ich glaube, wer aufmerksam zuhört, der merkt schon, dass Musik schon auch immer für Designer eine relativ hohe Bedeutung hat. Also entweder kommt man über seine Arbeit auf Musiker oder auch auf Musik. Oder man wird beeinflusst davon oder man entdeckt die einfach für sich und ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich gehe jetzt wieder von mir aus, aber ich höre zum Beispiel gerne Musik, während ich arbeite.
Hängt aber davon ab.
Ja, es hängt immer von dem Kontext ab. In einem großen Atelier ist es schwierig, da muss man schon Kopfhörer nehmen, aber trotzdem, so im Homeoffice kann man eigentlich ganz gut hören. Und das ist tatsächlich immer Musik, die ja nicht so eine Fahrschulmusik ist, jedenfalls hoffe ich das immer bei mir, sondern...
Bei mir schon.
Da kommen wir noch drauf, ja.
Aber ich habe gesehen, eine Überlappung haben wir ja.
Gucken, ob wir auch die Elevator Boys sind. Aber das ist immer Musik, die man entweder für sich entdeckt hat. Das Schlimme ist, wenn man so alt ist, ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, wann ich angefangen habe, bewusst Musik zu hören, da fallen mir Bands ein, die vielleicht viele Leute heute gar nicht mehr kennen. Fängt an mit Kraftwerk, Deep Purple, The Sweet, B.B. King, Frank Zappa.
Jetzt machst du aber
Creedence Clearwater Revival.
Wir sind nicht mehr in der Name-Dropping.
Nein, ich will darauf hinweisen, weil in der Vorbereitung hatten wir abgesprochen, dass jeder so 5-6 Stücke für sich findet, die in irgendeiner Weise durch die Arbeit oder durch die grafische Arbeit oder überhaupt durch Impulse von außen zu einem gelangt sind. Und da habe ich mich schon schwer getan, mich auf 6 zu reduzieren, muss ich sagen.
Ja, ich auch, aber ich habe mich vor allem schwer getan, obwohl es ja irgendwie, ich habe ja den Anstupser dazu gegeben und habe so großmaulig, habe ich so angekündigt, schnick, schnack, schnuck, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Musik, und dann poppen die Bilder schon im Kopf auf und ja, manchmal verwischen diese Bilder und manchmal, habe ich ja eingangs auch gesagt, dann nicht erfindet, aber dann illuminiert man sich so Dinge dann dazu oder halluziniert sich so Dinge dazu. Mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Also die Spielregeln waren ja für heute. Also die Grundidee ist, dass wir diese Folge bei 60 Minuten halten. Also haben wir jeder von uns 6 Stücke rausgesucht, die wir maximal 5 Minuten lang irgendwie besprechen wollen oder uns.
Oder wo man was dazu erzählen kann.
Und das machen wir im Wechselspiel, oder?
Ja.
Und dann haben wir uns natürlich auch noch erkundigt, man darf ja seit Neuestem die Stücke anspielen, irgendwie 15 Sekunden. Und das versuchen wir jetzt mal. Wenn die Soundqualität dann zwischendurch vielleicht nicht so ist wie der Rest des Podcasts, dann liegt das daran, dass wir uns dann nicht auf glattes Eis begeben.
Die Stücke selber können wir wieder in die Shownotes schreiben, wer Interesse hat.
Das machen wir natürlich.
Es sind nicht alle Stücke bei mir, die ich ausgesucht habe, so leichtgängig.
Ich habe gerade gesehen, bei Apple Music war schon dein allererstes Stück nicht verfügbar. Also insofern... Also wir gucken mal, dass wir es reinpacken. Ja. Und mit Blick auf die Zeit, wir haben ja schon wieder lockere knapp 10 Minuten versammelt.
Sollen wir einfach anfangen?
Ja, fangen wir an.
Ich bin an. Schnick, Schnack, Schnuck.
Der Schnick, schönere, ältere...
Schnack, Schnuck.
Du. Genau. Also du fängst an.
Ja, dann fange ich grafisch an. Also weil ich dann schon wieder auch Bezug nehmen kann, auch auf den Designer, den ich...
Egal, sollen wir erst hören oder erst beschreiben?
Nee, lass mich erst beschreiben.
Okay,
und dann,
gut.
Ich gebe dir ein Zeichen.
Ja.
Ich gebe
dir
ein Zeichen.
Okay.
Aber ist ein Designer, auf den ich immer wieder gerne und relativ oft hinweise, den ich immer wieder genannt habe, Neville Brody, der mich gerade in meiner Entwicklung relativ früh begleitet hat, während des Studiums und dann natürlich auch in meiner ersten beruflichen meinen beruflichen ersten Schritten. Der war nämlich, ich fokussiere mich da natürlich auch mal auf seine Arbeit für The Face. Du weißt,
deine Uhr läuft.
Ja, ne, für das Magazin Titel. The Face. Der war aber auch Artdirektor bei Fetish Records in London und hat Cover gestaltet für Musiker wie Stephen Melinda, Eight Eyed Spy, für die Bongos und für eine Gruppe, die hieß Skidoo. Ganz, ganz merkwürdiges Zeug.
Ja.
Aber das hat was damit zu tun, dass ich in der Zeit natürlich auch ziemlich von Kraftwerk so eingegangen
bin. Wie alt warst du da?
Anfang 20.
Okay.
Anfang 20.
So, das ist jetzt wieder bei der Altersprüfung von Teenagern.
Ja, genau. Und damals habe ich tatsächlich über ihn oder über die Arbeit, die er geleistet hat, bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die hieß Cabaret Voltaire.
Cabaret Voltaire, sollen wir da mal...
Da können wir mal kurz reinhören.
Da hören wir, versuchen wir jetzt reinzuhören. Okay. Oh, das, yes. das waren 16 Sekunden.
Hoffentlich haben wir da noch Glück, aber ja. Also, klingt schon sehr elektronisch, aber das ist wirklich so die Zeit, wo ich über Kraftwerk oder so oder über so eine deutsche Band, die hieß Eloy, Tangerine Dream und so ein bisschen
das
elektronisch angehocht war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Welches Jahr?
Hast du wahrscheinlich schon gesagt? Die Platte selber stammt tatsächlich eher aus dem Ende der 70er, glaube ich. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Stephen Melinda hat auf jeden Fall, glaube ich, Cabaret Voltaire 1973 gegründet schon. Mhm. Da bin ich jetzt nicht ganz fest auf dem Boden. Aber Cabaret, also die Platte ist 84 erschienen. Da war ich so 26, glaube ich.
Okay. Weil, also das Erste, was mir dazu einfällt, die Hörenden, die können nur hören, was wir sehen. Auf jeden Fall, ich gucke jetzt gerade auf dieses. Achtung, wir sollten Spotify mal fragen, ob die diese Folge mal sponsoren. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Hellenwein-Motiv. Das ist genau. so ein Mann, vermute ich mal, so vom Körperbau, genau. Der so ein schwarzes, langarmiges T-Shirt trägt und seinen Kopf mit Mullbinden verbunden hat. Und da läuft Sabber raus.
Naja, Sabber ein bisschen vielleicht. Aber nee, das stimmt schon. Stephen Melinda hat tatsächlich Cabaret Voltaire gegründet. Eher, man hat das vielleicht so ein bisschen rausgehört, so als Klang oder als Experimentierfeld. Mhm. Die ersten Konzerte, die er gegeben hat, da sind die Leute auch nicht wirklich drauf angesprungen. Also ich weiß von einem Konzert, wo das Publikum wohl so ausgeflippt ist, dass die Musiker attackiert haben und Stephen Melinda hat sich sogar einen Wirbelknochen dabei gebrochen, weil die das fürchterlich fanden, was er da gemacht hat. Allerdings witzigerweise, so ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als der Punk aufkam, da wo haben die Leute dann plötzlich die Sachen eher verstanden. Und dieses Cover geht eigentlich schon so ein bisschen Richtung Punk. Mhm. Weil man durchaus da so Bezüge finden kann. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob man als Punk sehen will, aber die deutsch-amerikanische Freundschaft, DAF, die haben ja mal so ein Stück gehabt, Tanz den Mussolini. Mhm. Und es gibt ein Stück von Cabaret Voltaire, das heißt Do the Mussolini.
Ah, da nehmen die ja wieder drauf.
Ja, genau. Also man hört so ein bisschen raus, dass das durchaus was miteinander zu tun hat. Also so richtig kommerziell waren die eigentlich nie. Ich glaube, die sind über Platz 30 in den englischen Charts nie rausgekommen. Aber wenn man dann hinterher geguckt hat, was hinterher so an Bands kam, Depeche Mode, New Order, Bauhaus, die haben alle Bezug genommen auf Cabaret Voltaire.
Okay.
Und durch die Grafik, wie gesagt, fand ich das damals richtig gut.
Ja, da war ich dann, obwohl ich habe ja auch viel 80er-Zeugs dabei gehabt, aber da war ich ja ein bisschen jünger. Also da durfte ich noch keinen Alkohol legal kaufen. Ja, doch, ab der zweiten Hälfte der 80er durfte ich das dann. Aber also ich müsste jetzt passen. Cabaret Voltaire habe ich heute jetzt dann zum ersten Mal gehört. Wobei die Follow-up-Bands, die du genannt hast, die haben wir natürlich wiederum. Die
sind dann schon eher bekannt, glaube ich auch. Aber ja, man als junger Designer in Düsseldorf, nur ganz kurz noch, der Ratinger Hof, damals legendär.
Ich wollte gerade fragen, die sind mit Sicherheit da aufgetreten.
Ja, also Keimzelle der deutsch-amerikanischen Freundschaft oder meinetwegen auch die Toten Hosen, die haben im Keller, glaube ich, auch das Spielen trainiert, whatever. Auf jeden Fall war das so eine kleine Punkbude, wo man eigentlich ab 81 gegangen ist. Und das war schon so ein Schlüsselmoment, wo ich musikalisch doch ein bisschen sozialisiert wurde.
Da gibt es auch, glaube ich, auf YouTube wilde Videos dazu von Konzerten im Ratinger Hof.
War eine lustige Zeit.
Da durfte ich da noch nicht rein.
Wenn man mal überlegt, was ich so damals erlebt habe.
Ja.
Musikalisch.
Ja.
Wo standest du denn da?
Wo stand ich da? Ich bin ja immer beeindruckt, wenn du so Namen nennst, von Bands und so weiter, die triefen immer so von Bedeutung, Querverweisen und so weiter. Nein. Und ich bin ja mehr so die Fraktion Italo-Disco und Valerie Dore, also Ausdruckstanz mit Hilfe von Synthesizern und so weiter. Aber so ein bisschen bin ich mir treu geblieben und habe als erstes Stück, für mich ist das so ein bisschen chronologisch angelegt, nicht zwangsläufig immer von den Erscheinungsdaten, aber ich habe Roxy Music mitgebracht und da aus dem 8. Studioalbum der britischen Band Roxy Music den Titel More Than This und den will ich jetzt einmal kurz anspielen.
Ja.
So, wenn man das jetzt sehen könnte.
Passt schon.
Passt schon, genau. Was ich übrigens sehr, sehr schön fand bei den letzten Forum-Gestaltung-Vorträgen, die wir gehalten haben, wo die ja noch hin und wieder per Zoom ablaufen, wo Studierende mitgeswingt haben.
Das stimmt.
Fand ich sehr schön zu beobachten. Stimmt. Also wir haben ja gerade auch mitgeswingt.
Also wer es kaum glauben kann, aber Herr Beuge hat unglaubliche Armbewegungen zu dem Stück hingelegt.
Ja, ne? Schlangenmenschen sind nichts dagegen.
Ja, Roxy Music fand ich immer gut, gebe ich zu. Aber deswegen sage ich mal, meine Musik, da musste man nicht so mittanzen. Und ich bin jetzt nicht der große Tänzer. Vielleicht bist du so von der Bewegung her.
Ja,
so,
da kommen
hast einen höheren Bewegungsdrang.
Ja, ja, da kommen wir zu. Also das Album ist 1982 erschienen. Und ich überlege, das war auch, glaube ich, in dem Jahr. Also Roxy Music vom Cover her, also dieses Avalon heißt ja das Album, was wirklich angelehnt war an diese Artus-Sage und Avalon und so weiter. Ja. Dieses Cover sah eben auch so aus. Man sieht so einen Falken. Also sehr, sehr mystisch. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich eigentlich die Geschichte zu diesem Lied erzählen soll, weil ich...
Du hast 5 Minuten.
Ich habe 5 Minuten.
Insgesamt. Ich weiß nicht, wie wir schon vorbei sind.
Ich habe mich gefragt, also ich war damals frisch, jung, verliebt und die Mutter meiner Freundin, wir sind zu dritt, sind wir so in Urlaub gefahren, in Sommerurlaub, die haben mich mitgenommen, über eine Tour nach Norddeutschland, Cuxhaven, also die Metropole im Norden. Und danach sind wir nach Hannover gefahren. Und Hannover, weil ich ein Landei bin, nicht bekennendes Landei, aber ich bin halt so vom Lande, ich bin auf dem Lande groß geworden, waren wir dann in Hannover. Hannover war eine irre Großstadt für mich, zum Teil sehr zerstört worden, also weil wir sprechen wollen ja heute über die visuellen
Kontexte. Ich überlege gerade, welche Bilder mir bei Hannover in den Kopf kommen und ich muss sagen, es gibt keine Bilder.
Es gibt keine Bilder. Genau. Meine Frau wird jetzt mit den Augen rollen, weil die hat in Hannover studiert, aber Hannover ist so ein, in Teilen so eine Bausünde aus dem 50ern, weil natürlich kriegszerstört bedingt.
Haben aber, glaube ich, auch ein Schloss, glaube ich. Ne?
Die haben so ein Schloss, dieses Welfenschloss, um jetzt so ein bisschen die Bunte
aber trotzdem,
und Gala zu schreiben.
Roxy Music und Hannover.
Roxy Music und Hannover. Auf jeden Fall, das war so mein erster Sommer, wo ich verliebt war. Ich habe mich ernst genommen gefühlt, weil, wie schon gesagt, weil die Mutter meiner damaligen Freundin hat uns mitgenommen. Also hat mich und meine Freundin zusammen mit in Urlaub genommen. Und dann haben wir dann die ausgeflippte Cousine von ihr besucht, die aber auch schon größer, die war schon älter.
Und die hat Roxy Music gehört?
Nein, die hat auch nicht Roxy Music gehört. Ich versuche jetzt einfach so die Stimmung wieder zu geben. Also ich bin jetzt nicht so, so
jetzt
Cover-wissenschaftlich unterwegs.
Jetzt habe ich es. Aber deswegen habe ich vorhin nochmal gestutzt. Roxy Music, Brian Eno, der fällt mir nämlich dazu ein. Dem bin ich nämlich später weiter gefolgt, weil der
Was hat Brian Eno damit zu tun?
Der ist doch der Organist von Roxy Music. Und
also der Mann an der Hammond-Orgel.
Genau.
Und der hat sie...
Der hat doch wahnsinnig experimentelle Sachen
hier. Music for Airports.
Ja, genau.
Zum Beispiel. Kann ich den Hörnern nur empfehlen.
Ja, ja, ja.
Da gibt es mehrere Alben. Aber das war ja so.
Ganz expressiver Musiker, der hinterher auch viel Kooperation gemacht hat und immer experimentell unterwegs war.
Brian Eno hat auch, glaube ich, mit Coldplay zusammengearbeitet. Ich weiß, die Band, die du hast.
Nein, ich hasse die nicht.
Mittlerweile werde ich, wenn Coldplay der Name fällt,
also ich
in der Münster School of Design, dann höre ich Kicher. Dann bin ich verunglimpft.
Ja,
muss man. Nein, Brian Eno hat tatsächlich mit Coldplay, die haben in so einem alten Kloster, haben die singen geübt und so.
Okay.
Also Brian Eno. Also auf jeden Fall sphärischer Sound. Es war so ein bisschen Emo-lastig. Mhm. Aber ich fand dann am Ende, und dann höre ich auch auf, von meinen pubertierenden Erfahrungen zu erzählen, ich fand auch im Nachgang Brian Ferry einfach mega cool. Also so ein Haarschnitt. Meine Haare trage ich nicht ganz so geklatscht wie er mit Seitenscheitel.
Vor allem, als er seinem Sohn die Freundin ausgespannt hat und geheiratet hat.
Das ist jetzt wieder, Ja, diese Geschichte, das hört sich jetzt wieder an, zwei Männer sagen,
Nein, aber das ist,
ja, der ist schon,
das Letzte, was ich von ihm, glaube ich, gelesen habe.
Ja, das stimmt. Aber zum Schluss werden die alle ruhig. Und vielleicht, und dann schließen wir wirklich ab, es gibt auf Arte eine sehr schöne Reihe, Film, Durch die Nacht mit. Und ach, ja, da ist der Gründer von Yellow, auch eine sehr geile Band von Yellow, ist mit Brian Ferry eine Nacht lang durch Zürich gefahren und durfte ihm Zürich zeigen. Und Yellow, die durchaus respektable Erfolge weltweit eingefahren haben, der hat sich benommen wie ein kleiner Teenager, der mit seinem Jugendidol durch die Gegend fahren will. Also es war schon sehr, sehr schön. So viel zu meinem ersten Titel.
Now we come to something completely different.
Was hast du als nächstes mitgebracht?
Vieles von dem, was ich heute noch mit mir rumschleppe, stammt halt aus den 80ern, interessanterweise. Allerdings ja, dann auch. Tatsächlich nicht diese Spaßtitel, sondern...
Was soll das denn jetzt? Das ist schon wieder
Titel. Nein, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern geht ja auch um Stimmung.
Ja.
Und wenn man überlegt, wie ich so die 80er, Anfang der 80er wahrgenommen habe, für mich stand die Apokalypse bevor. Berlin war Frontstadt. Ja. War eine ganz bedrückende Stimmung rund um den Ost-West-Konflikt, sage ich jetzt mal. Okay. So in all dem, was ich an musikalischen Sachen um mich herum entdeckt oder gefunden habe, da gehörte wirklich dann was dazu von einer jungen Band, die hieß Einstürzende Neubauten. Ich fand den Namen einfach schon so cool.
Ah, stimmt.
Die haben tatsächlich, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, aus Not heraus haben die eigentlich angefangen, Musik zu machen mit Bohrmaschinen, mit Schrott, mit Vorschlaghammer und Stahlfedern, weil irgendwie der Schlagzeuger musste aus finanziellen Gründen sein Schlagzeug verkaufen.
Aber da sind die auch beigeblieben, glaube ich.
Die haben dann schon
mit dem,
sich
mit der Hornbach, mit Mixer Bargeld?
Ja, die haben Konzeptkunstwerke gemacht und haben so Metalldingern Musik gemacht und Blixer Bargeld hat dazu seine Texte gebrüllt. So kann man das vielleicht
harmonisch
beschreiben.
Klang anders, ne?
Ja, aber interessanterweise haben die ihr erstes Konzert damals in Berlin gegeben und zwar in der Wohnung von Rosa von Braunheim.
Ah, ein sehr...
Eine der führenden Figuren der LGBTQ-Bewegung.
Genau. Filmmacher, ja.
Filmmacher, der hat mal einen Film gemacht, nicht der homosexuell ist, pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
Ja.
Ich Anfang der 70er.
Trotzdem ich auf dem Lande groß geworden bin, habe ich von Rosa von Braunheim gehört und habe mir auch Sachen angeschaut.
Genau. Und auf die Einstürzenden Neubauten bin ich aber wieder gekommen, tatsächlich durch mein damaliges Interesse auch am Theater. Und zwar stamme ich aus dem Ruhrgebiet.
Ja, natürlich.
Nein, das Bochumer Schauspieler, was viele heute auch ein bisschen vergessen haben, war mal
ein Hotshop
in Deutschland.
Aktuell, Entschuldigung, in Bochum gibt es eine sehr geile Inszenierung einer Oper, wo das Publikum auf der Bühne mit einbezogen wird und zuschaut.
Aus meiner Erinnerung tatsächlich war das Bochumer Schauspielhaus unter anderem auch dafür. So Regisseure wie Peter Sadek oder Heiner Müller waren da durchaus klanggebend sozusagen.
Müller kauft eine Hose?
Nein.
Ah nein, das war Castorf.
Weiß ich auch nicht.
Egal.
War das nicht Leander Hausmann?
Boah, wir
hauen wieder Namen raus, die keinem was sagen. Aber ihr könnt ja alle googeln.
Ja.
Kann man, sag ich mal, alles, was mit Theater oder mit Literatur zu tun hat, da lohnt sich da mal.
Sollen wir reinhören in die Einstürzenden Neubauten einmal? Oder möchtest du noch einen Epilog?
Wir können mal einmal kurz reinhauen. Okay, in so ein Stück, das allerdings dann nicht aus der Anfangszeit, sondern aus der späteren Zeit stammt.
Okay, ja, kannst du ja gleich nennen. Ich drück mal. Ein typischer Rüdiger, würde ich jetzt mal aus meiner Kenntnis deiner Person.
Nein, also Blixer Bargeld hat sich, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber durch den Kontext, in dem die waren, Schauspielhaus, der spielte Brecht und er hat sich natürlich schon für einen Dichter gehalten. Und
so spricht er auch.
Genau, und er hat so Sprechgesang gemacht. Mhm. Und er ist eigentlich so ein bisschen übergegangen vom Brüllen in den Sprechgesang. Aber was eben auch, ich glaube, relativ wenige wissen, er gehört zu den Gründungsmitgliedern von Nick Cave and the Band The Bad Seeds.
Genau.
Und da hat er bis 2003, hat er von 84 bis 2000...
Blixer Bargeld von den Einstürzenden Neubauten Mitglied von Nick Cave and the Bad Seeds.
Gründungsmitglied, genau. Der hat bis 2003 da Gitarre gespielt.
Das wusste ich.
Von 84 bis 2003 war er da Gitarrist. Also die Einstürzenden Neubauten, wie gesagt, durch die ganze Geschichte, den Kontext, in dem die waren... ob die jetzt Theater oder
aber
Filmmusik gemacht haben.
Aber farblich eher grau, ne?
Ja, schwarz. Also Blixer Bargeld tritt immerhin schwarz. Er lebt übrigens zum Teil in Peking, weil er mit dort verheiratet ist. Und ich glaube, tatsächlich immer noch in Berlin. Aber Musik, wie gesagt, interessanterweise, die haben keine Plattenfirma. sondern die veröffentlichen ihre Sachen tatsächlich nur über Internetprojekte. Da kann ja, man gegen Vorkasse
exklusiv Internet ja noch
nicht. 2002 schon.
Ja, aber da war ja, da habe ich Musik über Napster gehört.
Genau. Naja, aber die haben seit 2002 keine Plattenfirma, sondern okay, tatsächlich veröffentlichen. Man kann Exklusivausgaben gegen Vorkasse tatsächlich kaufen. Mhm. Und die fand ich schon immer spannend. Deswegen sage ich mal, bin ich immer noch ein Freund.
Von denen, genau, von den Einstürzenden.
Das war übrigens Stella Maris. Und das Stück ist zusammen mit Merit Becker, mit der Schauspielerin Merit Becker.
Merit Becker, auch Name, den man sich durchaus anschauen kann.
Ja, wenn man Tatort guckt, kennt man sie auch.
Genau, aber dadurch ist sie ja nicht bekannt geworden, sondern eigentlich durch viele anspruchsvolle,
ja,
expressive Rollen.
Ja, ihr Bruder Ben Becker ist vielleicht auch noch bekannt, auch sehr anspruchsvolle
aus Rollen dem Vorlesen der Bibel.
Genau,
genau.
Zum Beispiel.
Mit so einer wortgewaltigen, ja, Stimme. Ah, ich merke schon, das Konzept bricht aus allen Nähten. Wir bewegen uns auf den nächsten Titel zu.
Jetzt bin ich gespannt. Wir wissen ja gar nicht,
nein,
was der andere rausgesucht
jetzt
hat.
Jetzt musst du das Wort wieder übernehmen und wieder die klassische Frage, Ralf.
Ralf, wenn du so überlegst, dass ich so eine Endzeit-Apokalypsen-Stimmung hatte, wie ging es dir denn so?
Als ob wir es verabredet hätten, habe ich einen Titel mitgebracht, der gar nichts mit Endzeit zu tun hat, sondern eigentlich mit, ich habe mir mal so einen Raum vorgestellt, wo sich eine Disco-Kugel dreht, wo sich Lichter spiegeln, wo...
Da war ich Mitte der 70er, heißt Tropicana, ist eine Disco in Wanne-Eickel.
Ach so, ja, die kannte ich noch nicht, aber da wäre ich hingegangen. Aber vielleicht, ja, auf Diskotheken kommen wir vielleicht gleich auch nochmal. Nein, ich habe als nächsten Titel Flashback von Imagination mitgebracht. Mm. Und Imagination war, also das Album Flashback ist 1981 rausgekommen, wurde von drei Briten, drei Musiker, Lee John, Ashley Ingram und Errol Kennedy. Nur falls irgendein Name dich triggern sollte, aber ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck, da kommt gerade nichts. Aber Imagination war schönster Falsettgesang. Heute würde, glaube ich, jeder Christopher Street Day ausrasten, im positiven Sinne, wenn die drei Jungs auftreten. Interessanterweise, ich betone es immer wieder, aus dem ländlichen Raum zu stammen, aber ich habe das weder als schwul empfunden, was ja damals so in den 80er Jahren durchaus problematisch war, so gesellschaftlich. Also da war die Akzeptanz so noch nicht so weit, wie sie heute zum Glück ist. Aber ich habe das gar nicht in so Kategorien gepackt, sondern ich fand die Musik einfach nur leicht und schön. Hören wir trotzdem gerade einmal rein, dann wissen wir auch, worüber
kurz,
wir reden.
Kurz.
Genau, kurz. So, da kommen
gleich... Hier fliegen wieder die Arme.
Genau. Ja, jetzt setzt dann gleich die Bassgitarre und so weiter noch ein, also durchaus hörenswert.
Aber wo hast du sowas gehört? Bist du dann tatsächlich in so Etablissements, so Diskos, wo spielte man sowas? Mir ist das
also
nie begegnet.
Finde ich eine gute Frage. Wie bin ich da dran gekommen? Ich habe damals, also in den 80ern, und ich bin mir sicher, ich habe so 82, 83 habe ich das gehört, also vor, wow, Wahnsinn, 40 Jahren,
wow,
Wahnsinn. Ich habe im Vorläufer von 1 Live, im WDR 1, da gab es so eine Robert Treutels Pop, bla bla bla. Auf jeden Fall, das war so eine Samstagabendsendung, wo irgendwie so Disco und leichte Unterhaltungsmusik, die tanzbar war, besprochen worden ist.
Da gab es schon Kassettenrekorder, wo man dann vom Radio aufnehmen konnte, ne?
Ja, das habe ich auch gemacht mit sogenannten Ghetto-Blastern. Mhm. Sharp war da der Lieferant.
Du hattest auch so einen Ghetto-Blaster.
Ja, ne? Natürlich.
Fürs Schwimmbad, ne?
Ja, fürs Schwimmbad auch. Ja, das so doppelt auf der Schulter. Einer der Vorteile, auf dem Land nahe der holländischen Grenze groß geworden zu sein, war dann, dass ich holländisches Radio hören konnte, das legendäre Hilversum 3. Und da spielte man heißen Scheiß, der vielleicht so ein Vierteljahr, halbes Jahr gefühlt später erst im deutschen Radio. Und so bin ich auf Imagination gekommen. Und eigentlich die Titel, manche würden sagen, die hören sich alle gleich an. Also man hört durch, die sind sauber durchproduziert. Aber sie versprühen zumindest für mich, wie schon gesagt, weiß. Also auch in den Videos, weiß ist so eine Farbe oder auch schwarz. Also die haben viel mit diesen Kontrasten. Lichtreflexe, also Disco. Dann haben die so Fantasy-Kostüme, haben die an, das so Gladiatorenstiefel mit so eng anliegenden Hosen, die ja so in den auslaufenden 70ern auch in war. Ich habe das nie getragen, also da hätte ich dann doch nicht getraut. Und natürlich die wildesten Frisuren und Bewegungen. Also für mich war das so ein anderer Planet, aber einfach gute Laune.
Für mich war das auch ein anderer Planet.
Ja, aber ja, nochmal dritte Umlaufbahn oder so. Bei mir muss dann, und in der Folge, wir können es nur nicht wegen dieser Zeitbeschränkung hören, setzt dann der Bass ein und das Schlagzeug. Und das ist alles sehr rhythmisch, manche mögen sagen, eintönig.
Die 80er waren ja auch sehr rhythmisch eigentlich.
Ja.
Eigentlich schon. Wenn ich mal, ohne eine Frage abzuwarten, gleich überleiten kann.
Ja,
und
leite
darf,
bitte über.
Rüdiger. Bei manchen Stücken sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander, weil ich habe einen Musiker damals schon wahrgenommen, George Michael, den fand ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinem engeren, neigungsorientierten Erlebenskreis wieder, da wenn es um Musik geht. Da kannst du gleich was dazu sagen, genau. Aber das ist ja auch die große Zeit, die Mitte der 80er Jahre, die große Zeit auch von MTV, Viva und so weiter gewesen. Das heißt, Musikvideos spielten bei mir schon eine riesengroße Rolle. War eigentlich etwas, was ich immer machen wollte, Musikvideos. Fand ich toll. So, und da gab es ein, habe ich dann später sogar eines machen dürfen. Ja, genau. Ja. Aber es gab ein Stück, Papa was a Rolling Stone. Eigentlich ein Stück, was, ich bin nicht ganz sicher, waren das die Temptation ursprünglich?
Motown-Klassiker.
Ja. Und den hat George Michael gecovert und hat ihn aufgenommen. Und es gab ein Video.
Der ist einer der weißesten Motown-Sänger.
Exaktamente. Und durch das Video, da erzähle ich dann gleich noch was dazu, wer das gemacht hat und warum ich das so
sensationell fand. Okay, sollen wir reinhören?
Einmal kurz reinhören.
Okay, wir hören einmal kurz rein. Wir fahren die Magnetaufzeichnung.
So, jetzt flogen aber alle Arme, sogar meine.
Kreischen. Ja, deine auch.
So ein bisschen, ne?
Ja, im Kopf.
Das Video damals in Schwarz-Weiß gedreht. George Michael, soweit ich mich erinnere, kommt überhaupt nicht vor in dem Video, was ein relatives Novum war damals für die Zeit, dass die Musiker selber gar nicht vorkamen. Sind so,
hat ja öfter mal andere Protagonisten.
Genau, sind so junge Leute, New Yorker U-Bahn und so weiter. Aber es flogen immer riesige Packungen, also so, weiß nicht, Waschpulverpackungen durch den Hintergrund. Okay. Und da waren fast so verkaufsschildartige Typo-Elemente drin. So, gedreht war das Ding nämlich von Markus Nispel. Markus Nispel war Art Director bei Young & Rubicam. Also eigentlich ein Designer.
Ja.
Der ist mit einem Fulbright-Stipendium in die USA gegangen und hat dann dort auch den Weg dann zu den Videos gefunden. Das erste Video, was er gemacht hat, das muss ich gucken, war 89 für CNC Music Factory. 89 in New York seine Firma gegründet, Portfolio Artist Network, und hat Videos gemacht für Cher, für Janet Jackson, für Puff Daddy, Simply Red und so weiter. Aber das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das von Michael Jackson. George Michael Jackson.
Ja, auch 80er.
Auch 80er. Mhm. Aber tatsächlich als nicht abgebildete Musik, sondern weil da eben so Werbeelemente drin waren. Und ich damals als junger Designer tatsächlich auch, sag mal so, in dem ganzen Kontext davon irgendwie so ein bisschen angefixt wurde. Interessanterweise Markus Nispel, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, Michael Bay's Texas Crenshaw Massacre, unglaublicher Splatterfilm, der ist auch von ihm gedreht worden.
Okay.
Also der hat so einen richtigen Splatterfilm hinterher noch gedreht. Also er hat auch tatsächlich den Sprung vom Musikvideo hinterher in das Filmgeschäft geschafft. Hat auch Pathfinder gedreht, fand ich gar nicht schlecht, den Film.
An solchen Punkten sage ich unseren Studierenden immer, wenn sie gerade so wie ich keine Ahnung haben, von wem das gegenüber redet, dass man dann einfach wissend leicht nicken soll und dann einfach nur zuhört. Also ich habe dir gerade einfach nur zugehört, weil viele Namen gefallen sind, die ich so nicht kenne. Aber finde ich ja interessant, weil ich hier der Oberflächendude heute bin.
Nein, gar nicht wahr.
Ja, doch. Nein, ich finde die Bezüge finde ich sehr, sehr gut, um uns jetzt mal hier selber über den grünen Klee zu loben.
Ja. Wenn man irgendwas findet wie Markus Nispel, der hat mich schon damals fasziniert als Musikvideo-Autor, weiß nicht, Regisseur. Weil das tatsächlich so ein Genre war, was wirklich explodiert ist in den 80er Jahren. Und wie gesagt, man ist ja morgens aufgestanden, hat MTV angemacht und nichts anderes. Und dementsprechend, sag ich mal, sind ja auch Und deshalb vielleicht mir gerade der Versprecher mit Michael Jackson, das Video Thriller zum Beispiel oder so.
Ja.
Das waren ja narrative Sachen, die rund um die Musik entstanden sind, die mir heute zum Beispiel fehlen, weil durch die Digitalität, durch die Elevator-Musik fehlt irgendwie so ein visueller Bezug. Und den habe ich durch alle, die ich jetzt genannt habe bisher oder vor allen Dingen auch durch George Michael durchaus für mich auch immer adaptiert.
Oder vielleicht ist das Visuelle jetzt erst im zweiten Gang wieder. Interessanterweise, weil es ja eigentlich erst vom Sound kam, vom Audio, dann durch Video Killed the Radio Star, auf einmal die Bilder wichtiger wurden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe für meine dann damalige Freundin, habe ich mit einem Videorekorder, weil ich so Popvideos toll war, habe ich mitgeschnitten und habe mir eine Videokassette gemacht, die habe ich neulich wiedergefunden. Ich habe mich dann gefragt, warum hat sie mir die Videokassette wiedergegeben, die ich ihr geschenkt habe? Das war ein Sonntagnachmittag. Es war verregnet und ich war unten im Keller. Aber egal. Auf jeden Fall, es ging dann vom Visuellen und kommt jetzt vielleicht durch die Streaming, habe ich so auch noch nicht betrachtet, auf einmal wieder zurück aufs reine Auditive.
Das kann sein.
Und dass man dann vielleicht sich im zweiten Gang, aber vielleicht die Zuhörenden aller Altersklassen haben das vielleicht anders. Würde uns auch interessieren. Also schickt uns eine Nachricht.
Wie ihr Musik und wo ihr Musik.
Wie ihr Musik hört, finde ich, find ich gut. Gibt ja auch für Gestalterinnen.
Da sind wir doch wieder beim Thema.
Ja.
Wie hast du denn damals noch Musik gehört?
Ja, das Tolle ist, es klingt so wie Selbsthudelei, aber trotzdem unabgesprochen greift das ineinander über, weil mein nächstes prägendes Musikstück stammt auch von George Michael, aber nur in Form eines Teils, nämlich an der Seite von Andrew Ridgeley und von Wham!, deren Album Club Tropicana ist, ich gucke jetzt gerade mal in meine Shownotes, ist 1982 rausgekommen, der Wham! Rap und dann Club Tropicana 1983 als Teil des Albums Fantastic. Und ich vermute, oder es ist so eine konstruktive Unterstellung, dass viele, auch vielleicht die jungen Zuhörenden, vielleicht das Lied noch kennen, aber wir haben gerade noch George Michael im Ohr mit Papa Was a Rolling Stone und hören jetzt einmal kurz rein in Club Tropicana.
Jetzt müsste langsam die Bassgitarre kommen.
Wär hilfreich.
So. Also ja, Tropicana. Ich glaube, in den ersten 8 Sekunden hatte ich ein Gefühl für Tropicana.
Club Tropicana.
Durch dieses Zirpen erinnere ich mich gut daran. Ich war ja mal auf Barbados. Also karibische Nächte sind mir ein Begriff.
Okay.
Da stimmt auf jeden Fall das Intro dieses Stückes.
Okay. Hast du damit irgendwelche Verbindungen, bevor ich so meine?
Nee, eigentlich war es das auch schon fast wieder.
Echt?
Ich
ist ja an dir vorgegangen.
Geil. Ja, das ist so lange her. Ich war mit einem Freund irgendwie über Weihnachten und Silvester auf Barbados. Und das war schon, wir haben, glaube ich, in 10 Tagen 42 Partien Schach gespielt. So viel weiß ich noch.
Okay. Wieder so intellektuell unterwegs auf Barbados und da spielt man Schach. Nein, wäre ich in der Zeit gar nicht zugekommen. Also ich habe, muss ich sagen, in der Zeit war ich um meine Haare besorgt, also um meinen Style. Da war Style tatsächlich wichtig. Also ich glaube, der wichtigste Move zu dem Zeitpunkt war, mal die Haare nach hinten zu kämmen.
Okay.
Das erklärt vielleicht einiges auch dieser Frisuren-Styles, die in den 80ern dann losging, aber dennoch war, und natürlich kann ich im Kontext von Wham! Natürlich nur auf die Netflix-Doku verweisen, die jetzt jüngst auf Netflix erschienen ist, die durch Andrew Ridgeley, eigentlich durch den stilleren Teil von, oder den vermeintlich unauffälligeren Teil von Wham! Zurückgeht, der so altes Material, was er so überall noch eben hatte, zusammengeschnitten hat und die Wham!-Geschichte, weil für die, die es nicht wissen, George Michael ist Weihnachten 2016 gestorben, fand ich auch, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil eigentlich der größte Erfolg Last Christmas, auch wenn es viele nicht hören können, eben als Weihnachtslied und der stirbt ja auf Weihnachten. Ich war durchaus traurig. Man weiß auch gar nicht, warum diese Doku gibt, ohne dass ich mich jetzt in blumige, und weil wir auch zeitlich schon vorangeschritten sind, blumige Ausflüchte mich so fliehe. Da wird man viel visuelles Material finden, wie die beiden so miteinander umgegangen sind, wie eigentlich der Schwächere von den beiden, der vermeintlich Schwächere Andrew Ridgeley, eigentlich das Talent von George Michael erkannt hat und ihn eigentlich gepusht hat und die beiden dann festgestellt haben, glaube ich, noch nicht mal 2 oder 3 Jahren, dass jetzt Zeit ist, auseinanderzugehen, weil die Zeit sehr schnelllebig war zu der Zeit, also auch wieder 80er, wo viel experimentiert worden ist. Also dieses Club Tropicana Video wirkt auch so ein bisschen so zusammengeschnitten, so Urlaubsfilm-Schnipsel, wo die beiden so verkleidet rumlaufen. Also ich hatte den Eindruck, visuell wurde da viel experimentiert in den 80ern. Ich habe das natürlich so als 15-Jähriger nicht in der Tiefe hinterfragt. Du wirst das vielleicht noch so aus deinem etwas leicht älteren Blick da drauf. Also es war auf jeden Fall alles quietschig bunt oder Welt war quietschig bunt.
Nee, das stimmt ja auch. War ja, wie gesagt, MTV, Viva vor allen Dingen, Viva war eigentlich so die fast eine analoge Welt auf die digitale Welt der von MTV, aber das war schon alles sehr bunt, sehr quietschig, sehr laut, das ist schon richtig. Mhm. Die ganzen Sendungen angefangen, Heike Makatsch mit ihren ersten Sendungen oder so, das war alles
heute
laut und bunt. Ja, heute ernsthafte Schauspieler.
Genau.
Ich lausche dem, weil das eine Welt ist, die sich mir nie erschlossen hat, aber ich lausche.
Ja, gutes Stichwort Welten, die sich einem nicht erschließen, gehen wir nochmal wieder in deine Welt ein, ins nächste Stück, was du...
Ja, Kontrastprogramm. Tatsächlich Kontrastprogramm dazu. Weil ausgehend tatsächlich, sag ich mal, auch von einem Plattencover, das fast einen Kultstatus hatte, obwohl es so ganz reduziert gemacht war, jedenfalls für die, die sich damals für Musik und solche Dinge interessiert haben, das stand, glaube ich, in jedem Plattenschrank, so wie in den 70ern das Che Guevara-Poster an der Wand hing. Jetzt Keith Jarrett mit dem Köln-Konzert. Für die, die es nicht wissen, Keith Jarrett ist ein Improvisationskünstler, der bereitet nichts vor.
So wie wir.
Ja, genau. Geht auf die Bühne und spielt.
Ja.
Und der hat in einem Interview mal gesagt, wenn die ersten 4 Töne stimmen und das Thema stimmt, dann kommt alles von allein. Und das Köln-Konzert ist für mich, boah, da geht mir das Herz auf.
Ist das nicht dieses Konzert, wo die den Flügel aus dem Archiv geholt haben?
Ja, können wir im Nachhinein erzählen.
Sollen wir
erst mal reinhören?
Okay, wir hören rein.
So. Also 1,5 Stunden eigentlich nur Klaviermusik aus dem Nichts heraus. Und wenn die ersten Noten stimmen, dann ist der Rest selbstverständlich, hat Keith Jarrett mal gesagt. Und es ist tatsächlich so, das Köln-Konzert ist organisiert worden von einer 18-jährigen Veranstalterin.
Mit der habe ich ein Interview neulich gehört.
Vera Brandes?
Ja, genau.
Ach was.
Ja.
Die Welt ist klein. Schön.
Und ja, aber erzähl, das muss also vollkommen chaotisch
gewesen sein. Das war absolut chaotisch. Erstmal war es ein völlig verregneter Tag, dann Keith Jarrett ist Köln in der Nacht vorher mit Manfred Eicher, dem Produzenten, aus der Schweiz gekommen, wo er einen Abend vorher ein Konzert hatte, ist angekommen und das Klavier, was da stand, war das Probenklavier. Das war völlig verstimmt, einige Tasten klemmten und. Und dann sollte das erst nicht stattfinden, das Konzert. Dann hat Vera Brandes mit Keith Jarrett, der hat ihn bekniet sozusagen, dass er wirklich spielt. Und dann hat er gesagt, okay, wir spielen, weil dann wurde nämlich gesagt, in der nahegelegenen Musikschule gäbe es einen Flügel, den er haben kann.
Ja, stimmt.
Diesen Flügel wollten die dann zum Konzertort bringen, weil das Open Air war. Aber es hat geregnet. Das heißt, die haben Angst gehabt, dass dieses Gerät dann tatsächlich Schaden nimmt. Und dann hat er am Ende wirklich auf diesem kaputten Klavier gespielt sozusagen. Das war verstimmt und das war tatsächlich, dass einige Tasten klemmten. Aber der hat das ganze Konzert auf diesem Klavier durchgezogen. Fand ich sensationell, die Geschichte.
Und weil ich gerade drauf schaue aufs Cover, auch ich sehe so einen in sich versunkenen Pianisten, also Keith Jarrett mit einem, früher nennt man das Afro, ne? Das war so eine...
Ja,
so
der
eine,
hatte...
Ja. Durchaus. Wilde Mähne.
Wilde Mähne, ja.
Wilde Mähne. Und ja, sehr reduziert.
Sehr reduziert. Übrigens, Markenzeichen auch, Plattenfirma heißt ECM, gehört eben Manfred Eicher. Und alle diese modernen Jazz-Cover von ihm sind so reduziert. Fand ich auch grafisch immer wahnsinnig toll. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Mhm. Ich habe zu der Zeit noch studiert. Ich habe viel Fotografie gemacht, für die, die es
noch nicht wussten.
Ich höre ja nicht auf, das zu erwähnen. Ja. Ich habe einen Kurs gehabt bei Volker Wachs, der war der Chefredakteur der Zeitschrift, der Schweizer Fotozeitschrift Fotografie, über Reportagefotografie, und wir haben in der Aqua Gewalt Galerie haben wir eine große Ausstellung gehabt. Mhm. Also wir Studierenden. Und da war der WDR und der WDR hat dann Filme gemacht, Interviews mit uns und so weiter und haben gesagt, ja, eine Musik fehlt uns aber noch, was soll man denn da drunter legen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, hör doch mal bei Keith Jarrett rein, Köln-Konzert. Und dann war ich ganz stolz abends, als ich den Bericht in der Aktuellen Stunde gesehen habe und Keith Jarrett lag dann unter unserer Ausstellung, unter unseren Bildern. Fand ich sensationell.
Ob die auch schon Tantiemen zahlen mussten, GEMA-Gebühren?
Ich glaube schon.
Oder konnten die einfach so abspielen?
Nee, ich glaube schon.
Musste sie nicht reduzieren?
Nee. Fand ich aber toll. Passte zu unseren Bildern, fand ich damals.
Okay. Passend ist das passende Stichwort, weil mein nächstes Musikstück ist sowas von unpassend zu dem, was du gerade erzählt hast.
Das Leben braucht Kontraste.
Mein Lied, was ich mitgebracht habe, ist, obwohl je älter ich werde, desto weniger wird mir peinlich oder ist mir peinlich, ist fast ein One-Hit-Wonder. Der Mann hat sich immer wieder versucht, so ein Steh-auf-Männchen, und er hat auch mal im legendären Film Once Upon a Time in America, in diesem Mafia-Epos, dessen Regisseur mir gerade nicht einfällt, aber mit Robert De Niro und so weiter, hat er eine Nebenrolle gespielt, wusste ich gar nicht. Und zwar, okay, wir reden über Ryan Paris. Aha. Und das Lied heißt Dolce Vita. 1983. Du grinst schon wieder, weil du hast.
Ich will es hören.
Hast du keinen Song?
Nein?
Okay, dann spielen wir es jetzt an, weil die Tastenfolge ist fast schon ikonografisch, zumindest wenn man so in den 80ern sozialisiert ist. Ich spiel's mal ab.
So. Ich kenn's doch.
Ja, du kennst es doch, ne? Ja, aber es ist ganz, ganz lustig. Also, wir haben vorhin von Fahrstuhlmusik. Ich glaube, du triffst es in das Stück so in allen Lebenslagen. Der Text, also nur für diejenigen, die sich jetzt mal richtig reinfuchsen wollen, also Ryan Paris, sein bürgerlicher Name, also ist Italiener, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber Gazebo hat den Text gemacht. Gazebo, auch so ein Künstler, I Like Chopin hat er gesungen.
Ja.
Also alles so Romantic Dance Synthesizer. Aber Ryan Paris war mit einer der Italo-Disco-Begründer dieses Musikstils, der sich durchaus durch eine leichte Oberflächlichkeit auszeichnete, durch viel Synthesizer und visuell viel Plastik, knallige Farben. Und Anekdote dazu, es gab so eine Diskothek bei uns so in dem Raum. Also da, wo ich groß
war. So ein Tropicana.
Ja, so ein Tropicana. Auf jeden Fall wollte ich mich dann entsprechend rausputzen, also für diesen Diskothekenbesuch. Und ich wollte, heute nennt man das Loafer, früher hieß das College-Schuhe, mein bester Freund sagt immer, mit Bömmeln dran. Auf jeden Fall, ein paar Schuhe besaß ich nicht. Also habe ich mir die...
Ich will es nicht hören.
Du willst nicht hören, doch. Ja, siehst du, ich wusste, dass du nicht hören willst. Auf jeden Fall, die habe ich mir geliehen in Weinrot.
Ich will es nicht hören, habe ich gesagt.
In Bordeaux-rote College-Schuhe hatte ich an. Eine getaperte Jeans, also unten eng, am Bein weit und oben wieder eng. Und dazu ein Hemd, ein weißes, leicht gestärktes Hemd mit Stehkragen war das. Also nur, damit man sich da reindenkt. Und so sind wir dann in die Diskothek gegangen. Die sah nicht plastikmäßig aus, also sehr, sehr steril, was man damals als cool interpretierte. Und dann hat man da zu dieser Musik natürlich nicht so exaltiert sich bewegt, sondern es wurde so leicht mitgewippt. Mhm. Also, also cool war da leicht mitwippen, also auf gar keinen Fall mitgehen.
Okay.
Weit entfernt von 80er Partys. Und ich glaube, ich will dich jetzt auch gar nicht weiter quälen, aber ich glaube, ich habe einen visuellen Fußabdruck in deinem Kopf hinterlassen.
Nein, wenn, dann quälen wir uns ja gegenseitig.
So.
Aber.
Ach nee, ich habe ja eine Bewunderung für den Tiefgang. So, jetzt hier mal Tiefgang, glaube ich. Ich vermute, haben wir jetzt schon wieder solch eine Künstlerin.
Ja.
Kommen wir auf eine Künstlerin?
Jetzt kommen wir zu diesen Geschichten, wo man sagt, über zwei Kontakte ist man irgendwie mit jedem bekannt oder so.
Dann.
Ganz kurz nochmal Bezug auf Volker Wachs, der Lehrbeauftragter war, ich Kurse gemacht habe über Reportagefotografie.
Lehrbeauftragter wo?
An der FH Düsseldorf, am Fachbereich Design. Der war Chefredakteur der Schweizer Zeitschrift Fotografie, und die Schweizer Zeitschrift Fotografie hatte ihre Redaktionsräume in Düsseldorf-Oberkassel und eine Galerie dazu. Und diese Galerie hat eine Ausstellung veranstaltet mit Robert Mapplethorpe.
Ui.
Und Robert Mapplethorpe, für die, die es nicht wissen, amerikanischer Fotograf, leider, ich weiß es jetzt nicht genau wann, ich glaube 2006, glaube ich, verstorben, an HIV gestorben, ist bekannt geworden durch Stillleben, Porträts und so weiter, hat aber auch sehr viel homoerotische Motive gemacht, BDSM und so weiter.
Hat aber zum Teil diese Frau als Cello?
Ja, Rückseite? Genau, die ist auch von ihm.
Ist die von ihm?
Ja, genau. Okay. Der hat Lady Liza Lyon, war das, glaube ich, als Model. Aber egal. Ja. Der hat teilweise Fotos für $500.000 verkauft. So, und der hat eine Ausstellung gemacht in Düsseldorf. Damals der Volker Wachs hatte mich gefragt, ob ich daran mitarbeiten kann und so weiter. So, warum komme ich jetzt auf Robert Mapplethorpe?
Mhm.
Weil Robert Mapplethorpe eine ganz lange Weile mit Patti Smith zusammengelebt hat in New York.
Ui.
Und das ist eine Musikerin, die ich vorher schon für mich entdeckt hatte und das sensationell fand, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, der Patti Smith kannte oder kennt.
Kennt
zu dem Zeitpunkt. Einmal kurz reinhören?
Einmal kurz reinhören und dann...
Horses.
Okay, wir legen los.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold arms merged perfectly. He merged. Coming in all directions, white, shining, silver.
Ach, diese 15 Sekunden.
Die ja, die sind leider vorbei. Ein bisschen knapp, ja. Aber lohnt sich. Patti Smith wird nicht so unbekannt sein, denke ich mal an. Aber für mich entdeckt und wie gesagt, Godmother of Punk, würde ich sie.
Ja, sehr energetisch.
Ja, sehr energetisch. Habe ich auch das Glück gehabt, vor 4-5 Jahren nochmal hier live in Köln zu hören. Die ist ja mittlerweile auch schon über 70, aber hat wenig von ihrer Energie verloren. Krone der Frauenbewegung, kann man noch sagen. Ist aber tatsächlich damals gestartet in eigentlich über ihre Texte, die hat geschrieben. Wollte eigentlich Schriftstellerin werden oder schreiben, ist durch ein Konzert bei den Doors auf die Musik gekommen und zwar in einem Club, in dem Robert Mapplethorpe Kartenabreißer war und sie hat mit ihm zusammengelebt, so ist sie da reingekommen, blablabla, lauter so Anekdoten. Aber wie gesagt, ich fand es sensationell, dass ich plötzlich über einen Menschen, den ich ganz, 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 ganz flüchtig kennengelernt habe, plötzlich so ein Draht zu ihr hatte. Und ihre Musik, wie gesagt, auch heute noch, finde ich einfach sensationell, begleitet mich. Um es mal kurz zu halten.
Ja, sollen wir mit Blick auf die Zeit, aber wir ziehen unsere Songs durch, oder?
Ja, aber dann vielleicht kürzer als wir.
Dann vielleicht kürzer,
wollten.
Genau.
Ralf, als ich damals mit Robert Mapplethorpe in Oberkassel gesessen habe, was hast du denn da gerade gemacht?
Da war ich in Pula, in Istrien, war ich im Urlaub und das war im Jahr 1985 und da gab es einen Sommerhit, der von den Simple Minds kam. Don't You Forget About Me.
Ja, den kenne ich natürlich.
So,
den
Hit. Da sind wir jetzt wieder zusammen. Weil eigentlich gar nicht so mein Stil, weil das zu, wahrscheinlich kam da Sonne, manchmal zu viel. Nee, eigentlich kam viel Sonne, viel Sommerurlaub. Auch wiederum ein sehr nettes Mädchen, Jugoslawin, die, damals gab es in Jugoslawien noch, eine Jugoslawin, die allerdings aus Malmö in Schweden kam. Und ich war so liebesverliebt, dass ich nach diesem Urlaub glaubte, mir das Auto meines Vaters, der im Urlaub war, nehmen zu können. Und dann bin ich einfach von Deutschland nach Malmö gefahren. Also es war durchaus. Und habe aber vergessen, dass mein Vater auf den Tachostand geguckt hat. Und er sich mich danach gefragt hat, warum auf seinem Auto 2000 Kilometer mehr drauf waren. Das war auch diesem Song geschuldet, den wir jetzt kurz anspielen.
Don't you. Ja, genau.
Forget about me. Nein, wir wollen unseren Zuhörern nicht, unseren Gesang auch noch zuhören.
Nein, das nicht.
Obwohl wir von Einzelnen Feedback bekommen haben, dass sie uns beim Einschlafen hören.
Ja, genau. Also wir scheinen sehr beruhigende Wirkung zu haben.
Ja. Du wolltest mich fragen, was ich sonst noch mit diesem Song
verbinde. Weil ich verbinde tatsächlich den mit dem, weil ich den da tatsächlich richtig gut fand damals.
Okay. Für mich war es, Boris Becker gewinnt Wimbledon, war es Sommerurlaub, das war... Obwohl ich nicht wusste, was ein Festival war und ich weiß auch gar nicht, ob Festivals schon so populär waren, aber das hatte so einen Festival-Charakter für mich und es war Wärme, es war Sonnenstrahlen und ich war verliebt in Linnea, hieß sie. So, jetzt will ich gar nicht weiter.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Finde ich gut.
Ja.
Find ich gut. Okay. Also ich wüsste jetzt tatsächlich mit dem Song nicht wirklich was zu verbinden, außer dass ich glaube, ich habe mir die LP gekauft und war enttäuscht, weil das einzig gute Stück war tatsächlich dieses Stück. Das war eine Kaufenttäuschung, muss ich sagen, weil der Rest war ziemlich lala.
So, und zum Abschluss von Stichwort Lala, der Song war auch Teil des Soundtracks zum Film Der Frühstücksclub, The Breakfast Club. Das muss wohl, ich kann mich bewusst nicht dran erinnern, aber ich habe mir sagen lassen, ein ikonografischer Film, den man geschaut haben sollte.
Okay.
Der Breakfast Club, der Frühstücksclub.
Nie gehört.
So, und damit, weil du es nie gehört hast, kommen wir nämlich jetzt wieder zu dir und zu deinem... Letztes Song.
Ja, da kann ich es ganz kurz machen. Die meisten Stücke, die ich habe, sind wirklich immer verbunden mit so persönlichen Erlebnissen, Ereignissen. Aber den habe ich tatsächlich jetzt auf TikTok wiederentdeckt.
Ja.
Man glaubt es kaum. Aber abends gönne ich mir eine halbe Stunde auf TikTok und scroll mich da durch.
Genau, weil es da so zuckig ist, ne? Und das hat auch viel mit dem Künstler zu tun.
Ja, eigentlich weniger mit dem Künstler als tatsächlich mit einem Account, den ich da gefunden habe. Der heißt Moga El-Meri.
Okay.
Und da habe ich tatsächlich so ein TikTok von, es sind so 10 chinesische junge Damen, die sehr beeindruckend choreografisch da unterwegs sind.
Ah, die hast du mir neulich geschickt.
Genau, die habe ich dir geschickt. Okay. Und die haben ein Stück mir wieder in die Erinnerung gebracht von James Brown. Und das spielen wir vielleicht mal kurz an.
Wir hören mal rein.
Ja. We gonna have a funky good time. Und ich muss zugeben, dass dieses TikTok-Ding mir einfach an dem Tag gute Laune gemacht hat, weil ich fand die Choreografie gut. Mhm. Mich hat das an James Brown erinnert, den ich eigentlich immer, der finde ich so ein bisschen außer Mode geraten ist irgendwie, aber der war ja ein sensationeller Typ. Nicht nur, dass er eine relativ einfache Musik, also die Riffs sind ja eigentlich eine halbe Stunde immer wiederholt worden, und der war aber trotzdem auch eine Identifikationsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Und
der durchaus auch viel, jetzt positiv gemeint, viel Aggressivität auch
auf der Bühne,
in seiner Stimme und auf der Bühne hatte.
Also ja, also Aggressivität weiß ich gar nicht, aber vielleicht einfach...
Finde ihn schon sehr animalisch, auch positiv.
Ja, aggressiv fand ich ihn eigentlich gar nicht, sondern ich fand, der hat eine unglaubliche Energie gezeigt. Das stimmt schon.
Es gibt ein sehr geiles Video, wo James Brown, Prince und Michael Jackson zusammen auf die Bühne kommen, wo man nicht wirklich weiß, außer Michael Jackson, waren die beide so hackendicht mit Drogen, aber auch so performant unterwegs.
Ja.
Extremst expressiv.
Mich hat das tatsächlich an was erinnert, was vielleicht auch ein bisschen verwundert, aber es gab ja mal eine Zeit, da habe ich mich fürs Boxen interessiert, weil es einen Boxer gab, Muhammad Ali.
Ja,
und Cassius Muhammad Ali, Clay,
ja, auch genau. Der andere Name.
Ja, das
nachdem
war
er konvertiert ist.
Nee, also später hieß er dann Muhammad Ali.
Genau. Vorher Cassius Clay.
Es gab einen großen Kampf in Kinshasa, im Kongo, gegen, der ist von Don King damals veranstaltet worden, gegen, jetzt muss ich überlegen, George Foreman war das.
Ja, George Foreman.
So, und im Rahmenprogramm, also davor, hat tatsächlich James Brown da auch Musik gemacht. Ja. Und das war ja für die gesamte Bürgerrechtsbewegung ein unglaubliches Ereignis, das in Afrika zu machen, weil eben dort das eben weggekommen ist von diesen alten weißen Männern, die damit Geschäfte gemacht haben und dann eben eigentlich wieder zurückgebracht.
Also eigentlich zu den Ursprüngen zurück.
Ja, war damals ein unglaubliches Ereignis und fand ich alles sehr bemerkenswert. Damals als 16-Jähriger. Okay. Habe ich auf jeden Fall nachts irgendwie versucht, diesen Boxkampf zu sehen und James Brown dann im Rahmenprogramm auch zu erleben.
Ja, ich bin ja später zu dem gestoßen. Also von dem Film ja, aber da war ich 8 Jahre jünger, also da wusste ich noch nichts vom Boxen oder durfte nicht hauen im Kindergarten.
Es ging mir gar nicht ums Boxen. Ich fand einfach Muhammad Ali eine unglaublich beeindruckende Figur und Menschen.
Ja.
Ja.
Ja. Gibt es auf YouTube mit Sicherheit auch noch zu sehen. So,
und jetzt bekommen wir noch einen leichten, wunderbaren Abschluss.
Woher weißt du das?
Ja.
Hast du gespickt oder
nein,
was?
Nein, ich gehe davon aus.
Ja.
Beschwingt.
Ja,
locker.
Ja, locker.
Gute Laune machen.
Cool. Cool. Und zwar habe ich den letzten Song Sade Adu mitgebracht.
Ah.
Die Band, also sie heißt Shaddai, also sie ist Nigerianerin, in England aufgewachsen und ihre Band hieß Sade, aber sie heißt eben auch Sade mit Vornamen. Und da auch 80er wieder, ich gucke gerade mal, Smooth Operator, Your Love is King.
Ist auch im Ratinger Hof gespielt worden.
So, und Hang On To Your Love, also alles aus dem Jahr 1984. Sie kommt langsam wieder zurück und soll in den legendären Miraval Studios, die von Brad Pitt gekauft worden sind, soll sie spielen. Ja, ich spiele das ja schon ab.
Ja,
wir hören rein in Hang On To Your Love. So, und da sind wir auch schon wieder, hat ihre Stimme nicht gehört.
Aber, nee, schade. Ja? Aber ey, kann man ja kurz reingoogeln oder kurz reinhören.
Ja.
Aber die ist auch im Ratinger Hof gespielt worden. Weil zu der Musik musste man nicht tanzen. Man konnte mit seinem Glas oder seiner Flasche Altbier am Rand stehen und vorsichtig mit dem rechten Bein wippen.
Ja, ja, genau. Das war eigentlich Wippmusik, also von Wippen, nicht von VEP, Very Important Person. Das war Wippmusik. Und da insofern das Gegenteil von deinem letzten Stück James Brown, einfach dieses Coole, was dann irgendwann so in den 80ern, in der zweiten Hälfte so einsetzte. Alles musste gechillt sein, also viel glänzende Oberflächen, so Alan Parker Filme, so Angel Heart, 9,5 Wochen.
Ach, Angel Heart. Sensationeller
ja, die sind, Film. Die sind ja alle zu der Zeit gekommen und mit Alan Parker als Regisseur, der ja auch sehr viel Licht, Schatten, also der sehr viel mit diesen Effekten gespielt hat. Und so, ich kann mich dann erinnern, weil meine erste Studentenwohnung habe ich mir dann so eingerichtet, ich wollte nur schwarze Möbel haben und habe dann diese legendären Bauhaus-Chrom-Freischwinger natürlich als Repliken, habe ich sie mir gekauft. Aber es musste entweder matt-schwarz sein oder eben chromglänzend. So Schreibtischbeine, so aus so einem Chromgestell mit so einer Glasplatte. Also es war schon, ich sehe schon, überdrehst die Augen.
Nein. So muss eine Designerwohnung aussehen.
Ja, genau. Aber damals wusste ich ja noch gar nicht, ob ich überhaupt jemals was mit Design zu tun haben werde, weil da habe ich einfach rumstudiert. BWL rumstudiert.
Rumstudiert.
Ja, so ein bisschen rumstudiert. Ich gucke auf die Uhr.
Ja.
Wir sind Wahnsinn.
Ich sag ja, nur 6 Stücke, aber eigentlich...
Wie weit ein Musik tragen kann.
Ja. Und Musik einen auch immer in der ganzen Zeit in irgendeiner Weise, Art und Weise immer eingenommen hat für bestimmte Ereignisse oder eben für bestimmte Dinge, die man wahrgenommen hat oder gesehen hat oder die man gefühlt hat.
Genau. So, das war die Vacation Edit oder Edition. Wir hoffen, dass ihr auch so Stücke habt, die vielleicht für euch mal eine Bedeutung bekommen oder so. Dieser Sommer, wo ihr ihn auch immer verbracht habt, also ich fiel mal im Garten und das mit Regen, war da nicht so der Brüller, aber wenn das alles so stimmt mit dem Wetter, dann werden viele von euch einen tollen Urlaub gehabt haben und sich vielleicht daran zurückerinnern.
So, und jetzt die Kopfhörer abnehmen, kurz das Handtuch ausschütteln, weil es voller Sand ist. Und ab zum Pommesstand.
Genau, Pommes holen und danach Sonnenmilch. Genau. Also, das war's für heute. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und dann hören wir uns wieder.
Ciao, ciao.
Tschüss.